Jesus, dir gehört mein Lob. Vater im Himmel, ich will dir danken, dass wir Loblieder singen dürfen und dass sie im Himmel ankommen bei dir. Und ich danke dir, dass du mich ausgerüstet hast, vorbereitet hast, dein Lob weiterzugeben, Wort weiterzugeben, wo uns helfen können, dich besser zu verstehen, mehr von dir zu erfassen. Ich bitte dich um deinen Heiligen Geist für die Zeit, die mich zu uns rettet, das Schaufenster auftut, was du für uns parat hast. Ich bitte dich um deinen Geist für ihn. Segne du ihn, rüst du ihn aus. Gib ihm die richtigen Worte, die richtigen Gedanken, damit wir alle können neu ausgerüstet werden. Bitte ich auch für uns als Zuhörer, dass wir nicht Zuhörer bleiben, sondern Macher werden von dem, was du uns wolltest sagen und aufs Herz legst. Ich bitte dich um dein Segen für die nächste halbe Stunde. Amen.
Das Lied trifft mich immer wieder ganz, 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 ganz tief. Ich weiss nicht, ob ihr die Geschichte kennt von diesem Lied. Wenn man die kennt, dann bekommt das ein Tiefe. Das ist unglaublich und es kostet mich so mega viel, das Lied zu singen. Das Lied ist nämlich geschrieben worden von einem Pärli. Das war ein befreundetes Paar von der Dabrina. In England haben sie das geschrieben, nachdem, dass ihr Kind gestorben ist. Und sie haben das gesungen an der Beerdigung von ihrem Kind. Dir gehört mein Lob, Jesus. Du gehst und du nimmst, egal was passiert, mein Lob wird nie aufhören. Darum, ich kann das Lied nicht singen ohne Tränen. Das geht mir einfach so tief ins Herz. Und jedes Mal, wenn wir das singen, ist das für mich neu eine Entscheidung, die ich treffe, um zu sagen, und was passiert in meinem Leben? Jesus, das Lob für dich wird nie aufhören bei meinen Lippen. Ich werde, egal was passiert, egal ob in der guten Zeit oder in der schlechten Zeit, ich will nie aufhören, dich loben und preisen. Darum, es tut mir leid, ich kann das Lied nicht anders singen, das geht mir mega nahe. Also wenn jemand ein Nasentüchli hat, wäre ich im Fall noch dankbar, dass ich schnell einmal die Nase schnitzen kann, bevor wir nachher einsteigen. Genau. Danke vielmals. Ja, es wird natürlich auch noch ein bisschen anders, wenn man selber älter ist. Ich weiss auch nicht, geht das wahrscheinlich gerade noch mal ein bisschen tiefer, wenn man sich irgendwie in die Situation hineinversetzt, was man ja nie will und jetzt irgendwie auch nicht will zu viel Gedanken darüber machen. Aber trotzdem, dass man in so einer Situation immer noch Gott die Ehre gibt, das ist für mich einfach Vorbild. Und das ist etwas, was ich will mein Leben lang tun will. Okay, ich habe einen sehr speziellen Geschichtslehrer gehabt in meiner Zeit in der BITS. Der Herr Papst hat er geheissen. Und der Herr Papst war ein Unikat gewesen. Genau, wir haben jetzt den Gang gewechselt. Für die es nicht gemerkt haben. Und der Herr Papst war ein Unikat von Person gewesen. Er war einfach irgendwie ein ganz spezieller Mensch gewesen. Also nicht nur ein spezieller Lehrer. Ich hatte ihn sehr gerne gehabt. Er hat für Geschichte gelebt. Aber er war irgendwie auch einfach ein spezieller Charakter gewesen. So von seiner Art, wie er halt einfach war. Er ist immer mit dem Oldtimer in der Gegend rumgefahren und das ist ja okay. Aber irgendwie auch so seine ganze Haltung ist sehr interessant. Er hat auch immer so Adventszeit, hat er immer Kränze gehabt, also Adventskerzen gehabt auf seinem Pult mit 4 Kerzen. Und das ist so klar gewesen, wie es Amen in der Kirche. Irgendeinmal in dieser Adventszeit gibt es einen Brand auf seinem Tisch. Irgendeiner brennt eine von diesen 4 Kerzen ab und der Kranz der fängt Feuer. Das war so sicher gewesen, wie Samen in der Kirche alle Jahre wieder. Und dann kommt er auf und sagt, Jesus Gott, und rennt zum Wasserhahn und löscht den Brand auf seinem Pult. Nicht, dass er es dann nächstes Jahr anders gemacht hätte, sondern das war dann irgendwie einfach so gewesen. Und so ist der Herr Papst gewesen, sehr ein spezieller Charakter. Und ich habe ihn sehr geschätzt. Und ich möchte mich heute noch erinnern, wie er uns mal erklärt hat, wie Linksverkehr entstanden ist. Und das hat mit Schaufenster zu tun. Und zwar hat er gesagt, Linksverkehr ist entstanden wegen der Schaufenster. Es hat dann irgendeine Zeit gegeben, wo Läden plötzlich gemerkt haben, hey, Ware präsentieren, das lohnt sich. In den Dörfern haben sie angefangen, Schaufenster zu bauen. Also in London haben sie dann angefangen, Schaufenster zu bauen. Und die Leute sind ja mit ihren Rössern dann abgestiegen und sind schauen und haben das betrachtet. Und weil ja alle Rechtshänder sind, führen sie ja jetzt das Ross mit der rechten Hand und laufen darum links, um die Schaufenster betrachten. Also Schaufenster sind sehr interessant. Ich habe das übrigens nachgeschaut und das ist falsch. Das ist nicht, wie Linksverkehr entstanden ist. Es ist eine spannende Geschichte, interessante Begebenheit, aber es ist historisch jetzt nicht akkurat. Einweg. Es ist etwas, was mir geblieben ist und irgendwie verbinde ich seit dem Tag Schaufenster mit Linksverkehr. Und ich möchte heute über Schaufenster predigen, respektive ich möchte euch eigentlich so ein Schaufenster machen. Und ich möchte euch an dem heutigen Morgen einladen, mit euch im Ross an der Hand an dem Schaufenster vorbeizukommen, zu verweilen, abzusteigen und zu schauen, was es gibt. Also ich möchte ein Schaufenster machen, weil das Thema, das ich euch möchte präsentieren, das ich euch möchte einen Einblick geben, hat mit unserer Serie zu tun, mit «Find's raus». Und mit dem «Find's raus» reden wir nicht nur über Berufung, sondern wir reden auch über Geistesgaben. Und das möchte ich euch in einem Schaufenster heute an diesem Morgen präsentieren und euch einen Einblick geben, was sagt eigentlich die Bibel zum Thema Geistesgaben. Ich habe eine kurze Definition für euch dabei. Was meine ich mit Schaufenster? Kannst du gerne die nächste Folie mal bringen. Um was geht es an diesem Schaufenster? Wir möchten zuerst eine Definition haben von, was meine ich, wenn ich Geistesgaben sage. Was meint die Bibel? Was werden für Wörter gebraucht? Wie funktioniert das? Dann stellen wir drei Fragen. Welche Geistesgaben gibt es? Wie funktionieren die Geistesgaben oder mehr, wie kann man die bekommen? Und das dritte ist die wichtigste Frage in dem drinnen. Warum sollte ich mich für das interessieren oder warum sollte ich nach diesen Gaben streben? Also das ist das Schaufenster, das ich mit euch heute an diesem Morgen möchte machen und euch möchte einladen, das anzuschauen. Okay, wir fangen gerade an mit dem Bibeltext. Wir werden ziemlich viel im 1. Korinther 12 unterwegs sein. Ist natürlich eine sehr geeignete Bibelstelle, wenn es um die Geistesgaben geht. Das merkt man auch schon, wenn man den ersten Vers vom 1. Korinther 12, Vers 1 liest. Dort sagt nämlich der Paulus: Liebe Brüder und Schwestern, ihr habt in eurem Brief die Gaben angesprochen, die Gottes Geist schenkt. Darüber sollt ihr nun Genaueres erfahren. Also erste interessante Beobachtung ist, dass der erste Korintherbrief ja gar nicht der erste Korintherbrief ist, sondern es ist eigentlich der zweite Korintherbrief, der erste. Weil der Paulus gibt Antwort auf etwas, auf einen Brief, der ihm geschickt worden ist von den Korinther. Also eigentlich müssen wir das als zweiter Korinther nummerieren. Nur blöderweise haben wir den ersten Brief nicht mehr von den Korinther. Und auch der zweite Korinther ist nicht der zweite Korinther in der Bibel. Ich glaube, es ist der 4. Korinther eigentlich. Also dort gibt es ganz viel Korrespondenz und der Paulus ist im Kontakt und ist da im Austausch mit der Kirche in Korinth. Und die Kirche in Korinth hat Fragen. Und sie möchte gerne wissen, wie genau funktioniert denn das mit diesen Geistesgaben? Und der Paulus gibt jetzt Antwort. Also die perfekte Bibelstelle für uns, zum reinschauen und mal hören, hey, wie genau funktioniert denn das mit den Geistesgaben? Und wir sind ja alles nicht griechisch sprechende Menschen. Gehe ich davon aus, oder einige könnten vielleicht sogar griechisch reden da rein oder griechisch verstehen. Aber ich möchte euch, für die es nicht kennen, möchten wir jetzt schnell in den Text schauen, okay, was werden dann für Wörter gebraucht, wenn der Paulus von diesen Geistesgaben genau redet. Und es gibt zwei Wörter, die er braucht. Und die sind dann eigentlich austauschbar. Also er meint nicht verschiedene Sachen, sondern er tut auch im 1. Korinther 12 braucht er manchmal das Wort und manchmal das andere Wort. Und was es genau bedeutet ist, das erste Wort, das er braucht, ist Charismata. Also Geistesgaben sind ein Charismata. Und Charismata kann man auch übersetzen als eine Gnadengabe. Es ist ein Geschenk. Es ist etwas, das wir bekommen. Also wie an Weihnachten unter dem Christbaum verpackt, bereit gemacht für uns. Das ist das Wort, das der Paulus braucht. Charismata ist eine Gnadengabe. Es ist aus Gnade, nicht etwas, wo man sich verdient oder erarbeitet. Und dementsprechend auch nichts, mit dem man sich dann kann rühmen oder sich selber auf die Schulter klopfen. Nein, es ist deutlich klar im Wort selber schon drin, es ist eine Gnadengabe. Aus Gnade und nicht aus Verdienst heraus von Gott gegeben für uns. Und das zweite Wort ist Pneumatika, wo gebraucht wird. Und das bedeutet eigentlich so viel wie vom Geist. Also es ist nicht etwas, was wir aus uns selber daraus produzieren oder machen oder können, sondern es ist wirklich eine Gnadengabe vom Heiligen Geist für uns gegeben. Das ist die Definition, wenn man die zwei Wörter anschaut, von der Gnadengabe oder eben von den Geistesgaben. Es ist gar nicht so ein schlechtes Wort, Geistesgabe. Es kommt vom Geist und es ist gegeben als Geschenk für uns. Eben, wir haben schon gesagt, es ist eine Antwort auf eine Frage. Und wenn man die Antwort verstehen will, muss man die Frage kennen. Was war die Frage, die die Korinther hatten, wo sie mit dieser Frage der Geistesgabe zum Paulus gekommen sind? Oder welche Themen haben sie besonders interessiert? Oder warum stellen sie überhaupt die Frage nach diesen Gnadengaben oder diesen Geistesgaben? Und da merken wir im nächsten Vers, gerade wenn der Paulus ein bisschen ausholt, was das Problem oder die Fragestellung war der Korinther im zweiten Vers. Dort sagt der Paulus, ihr wisst, dass es euch mit unwiderstehlicher Gewalt zu den stummen Götzen gezogen hat, als ihr noch keine Christen wart. Ich erkläre euch aber ausdrücklich, wenn ein Mensch geleitet vom Geist Gottes redet, kann er nicht sagen, verflucht sei Jesus. Also, wir merken da, Korinth ist eine hochspirituelle Gemeinde gewesen, oder auch eine Umgebung, wo Geister- und Götzenverehrung sehr, sehr, sehr präsent war. Und jetzt hast du da eine Gruppe von Christen oder eine Gruppe von Heiden eigentlich, die Christen werden und zum Glauben kommen. Und ihre Frage ist jetzt, okay, die Geistesgaben, wie müssen wir die genau einordnen? Wo gehört das genau her? Ist das wie das andere Zeug, das wir vorher schon praktiziert haben, das wir kennen? Also zum Beispiel, nicht so mega weit weg ist Ephesus. Wir lesen in der Apostelgeschichte, wie in Ephesus Millionenbeträge verbrannt worden sind an Geisterbücher, also an Zauberbücher. Daraus können wir schliessen, dass die Kulturen sehr interessiert gewesen sind am Übernatürlichen. Oder eben die erste Frage, ist das mit diesen Geistesgaben auch so Hokus-Pokus-Zeugs, wo wir schon vorher gemacht haben? Oder ist das etwas, müssen wir das anders betrachten? Und der Paulus macht es klar da, nein, es geht nicht um Hokus-Pokus-Zeugs. Ihr könnt da nicht komische Sachen damit machen, es ist nicht komisch. Er geht dann weiter im Vers 3 und keiner kann bekennen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht den Heiligen Geist hat. Also es ist ganz klar von Anfang an, die Quelle und der Ursprung ist nicht irgendwie etwas Komisches. Es ist nicht Hokuspokus und man kann damit auch nicht irgendwie Schaden machen oder man kann nicht plötzlich den Jesu Namen fluchen, wenn man die Geistesgaben anwendet. Es ist klar, die Quelle, woher das kommt. Es kommt vom Heiligen Geist und was noch interessanter da ist, es ist für jeden Christ die Geistesgabe. Weil der Umkehrschluss von diesem Vers ist ja, keiner kann bekennen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht den Heiligen Geist hat. Das heisst, alle, die es bekennen, haben den Heiligen Geist. Klar, simpel, logisch, oder? Das ist ja dann der Rückschluss von dem. Das heisst, aus dem daraus können wir als Definition ableiten und für uns verstehen, es ist für alle Christen. Es ist für alle Christen. Es ist nicht für geistliche Überflüger. Oder diejenigen, die noch ein bisschen mehr wollen oder irgendwie einfach noch ein bisschen überschüssige Energie haben und irgendwie jetzt sich irgendwie noch profilieren wollen, weil das ist ein grosses Problem gewesen auch bei den Korinther. Dass die dann Geistesgaben hatten, das sind dann plötzlich, wow, schau mal, hey, und sehen, wie viel ich kann in die Zunge reden. Und dann haben sie die ganze Zeit und überall anfangen in die Zunge beten, einfach um sich selber profilieren und darstellen. Und der Paulus macht klar, nein, bei den Geistesgaben geht es im Fall nicht um Selbstdarstellung. Es geht nicht darum, sich selber in ein besseres Licht zu rücken und seine eigene Geistlichkeit und Spiritualität in den Vordergrund zu stellen. Nein, es geht um Gnadengaben. Es ist für alle Christen. Es ist nicht Hokuspokus. Und Es hat einen klaren Zweck. Ein bisschen später im 1. Korinther 12, Vers 7 lesen wir das. Dort steht, wie auch immer sich der Heilige Geist bei jedem Einzelnen von euch zeigt, seine Gaben sollen der ganzen Gemeinde nützen. Also Geistesgaben sind für Christen, aber es ist noch mehr. Es ist für Christen für Christen. Versteht ihr? Es ist für Christen, auf das sie die Gaben anwenden und mit diesen Gaben Christen dienen oder eben am Leib Christi dienen. Es soll immer zur Auferbauung und zur Stärkung der ganzen Gemeinde dienen. Also das ist unsere knackige Definition von Geistesgaben. Wenn wir jetzt in dieser Predigt und in diesem Schaufenster über Geistesgaben reden, das ist das, was ich möchte, dass wir jetzt sehen, in dem Fenster drin, wo präsentiert ist. Es ist von Gott, es ist etwas, was wir bekommen, es ist ein Geschenk, es ist gewirkt vom Heiligen Geist, es ist nicht Hokuspokus, es ist für Christen, wir alle können und sollen Geistesgaben bekommen, sollen die anwenden und wir sollen sie brauchen, nicht zur Selbstpromovierung, sondern zum Dienst an der Gemeinde. Gute Definition so, oder? Können wir alle sagen, jawohl, okay, mit dem ist das ist gut. Sind wir da in Einklang und in Einvernehmen, wenn wir über Geistesgaben reden? Ich sehe Kopfnicken, super. Okay, dann können wir nämlich jetzt weitergehen. Und das bringt uns jetzt gerade zu der ersten Frage. Also wenn die Geistesgaben in dem Fall ein Geschenk sind, das wir bekommen, was ist denn da genau mein Teil, oder? Ist es in dem Fall, okay, das ist irgendwie wie eine göttliche Würfelrolle und dann bekommt irgendjemand halt das, was er bekommt, oder? So, das sagst dann der Kind Klima noch, ja, jetzt musst du dich halt nicht beklagen, wenn du das bekommst, oder? Bist dankbar für was du hast, musst nicht bei deinen Brüdern und Geschwistern schauen und das auch noch wollen, was sie haben. Du hast jetzt das Geschenk bekommen, das ist gut für dich, oder? Funktioniert es mit den Geistesgaben so? Quasi Gott verteilt die Gaben, so wie er will, dem, wo er will. Oder wie genau können wir mit dem umgehen? Oder sind wir jetzt halt die Unbegabten, oder? Das ist ja dann auch irgendeine Konklusion, oder? Ich merke so nichts, sehe so nichts von meinen Geistesgaben. In dem Fall habe ich wahrscheinlich die nicht verwünscht, oder? Wo die verteilt worden sind, bin ich gerade auf dem WC gewesen, oder irgendwie so. Wie genau funktioniert das mit meinem Anteil an diesen Geistesgaben? Ist es einfach Gottes Souveränität, die entscheidet und bestimmt? Oder was ist genau mein Anteil? Und da möchte ich ganz von Anfang an klar machen, wir haben absolut einen Anteil in den Geistesgaben und im Ausleben und im Suchen nach den Geistesgaben. Und da Bibelstelle 1. Korinther 14, Vers 1 ist ganz, ganz ein wichtiger Bibelvers, wenn es um Geistesgaben geht. Dort steht, strebt aber auch nach den Gaben. Strebt nach den Gaben, sehnet euch, erbittet, verlangt, sucht die Geistesgaben. Das ist nicht etwas, was Gott einfach gibt und dann, ja, okay, jetzt habe ich Glück gehabt oder jetzt habe ich Pech gehabt. Nein, der Paulus sagt, zwei Kapitel nachdem dass er über Geistesgaben eine Einführung macht, sagt er, wir sollen uns absolut nach diesen Gaben sehnen. Wir sollen streben nach denen, die der Geist gibt. Vor allem danach in Gottes Auftrag, prophetisch zu reden. Und dort sehen wir, es ist nicht einfach quasi, okay, Gott, gib mir das, was du willst, sondern er ermahnt uns, ermutigt uns, fordert uns auf, uns bewusst nach spezifischen Gaben auszustrecken. Das heisst, für uns, die da sind, wenn die Bibel unser Fundament ist und wenn wir der Bibel glauben und sagen, mal, mein Leben soll nach der Bibel ausgerichtet sein, dann bedeutet das für uns alle, dass wir uns nach Geistesgaben, spezifisch nach einem prophetischen Reden, sehnen und ausstrecken. Also es ist nicht einfach quasi, Gott gibt, wem er will und die anderen haben jetzt halt Pech gehabt. Sondern es ist ein Auftrag und ein klares Mandat für uns da, um uns nach diesen Gaben auszustrecken und die suchen und wollen haben und empfangen. So, das ist die Definition. Wir kommen zum Welchen. Zum nächsten Punkt in der Predigt. Welche Geistesgaben gibt es denn eigentlich so? Und der Paulus macht eine Liste. Im 1. Korinther 12 listet er ein paar auf. Nämlich sind das 9 Geistesgaben, die er dort auflistet. Ich habe euch die Arbeit abgenommen und die auf eine Folie gepackt für euch, dass ihr die einfach so mitlesen könnt. Dort gibt es Geistesgaben wie Weisheit. Also Weisheit beschreibt ein übernatürliche, und das ist wichtig, es sind Geistgegebene. Es ist nicht einfach Sachen, die wir gut können, sondern es ist eine Gabe vom Heiligen Geist. Es braucht die Kooperation mit dem Heiligen Geist. Wenn wir in Situationen rein können, Weisheit sprechen, wo nicht aus uns selber einfach so daraus rauskommt. Es gibt Erkenntnis, Wort von der Erkenntnis. Es gibt Glaubenstaten, also im Glauben können agieren, sprich können festhalten und wirklich eine Glaubenskraft, wird es auch genannt, haben, die über uns daraus rausgeht, wo wir einfach sagen, nein, Gott hat gesagt, so soll das sein und so machen wir das jetzt. Wir haben Gaben dort drin, wie Wundertaten, Krafttaten, wir haben prophetisches Reden dort drin. Das ist vielleicht noch eine von diesen Geistesgaben, die häufig mal noch falsch verstanden wird oder einengend verstanden wird, aufgrund von der Propheten, die wir haben im Alten Testament, die heißen ja auch Propheten. Und Propheten sind nicht so fest dazu da, um die Zukunft voraussagen. So, die Gabe von der Prophetie bedeutet nicht, dass man dann die Zukunft voraussagen oder dass man anderen kann sagen, was wird passieren. Das ist nicht die Definition von der Gabe von der Prophetie. Es kann das beinhalten. Und es hat häufig auch eine Zukunftsausrichtung. Aber die Gabe von der Prophetie ist eigentlich, ich würde es gerne so sagen, sein Maul Gott auslehnen. Ich habe eine Person und Gott möchte dieser Person etwas sagen. Etwas Spezifisches oder Zutreffendes für die Situation, in der diese Person drin ist. Und die Gabe der Prophetie ist, Gott braucht mein Maul. Was willst du dieser Person sagen? Und das hat häufig einen Zukunftscharakter. Oder auch gerade im Alten Testament sehen wir häufig, Propheten sind dazu da gewesen, das Volk zu ermahnen. Also das Volk hat irgendetwas gemacht, das nicht gut war und Gott hat Propheten geschickt. Und er hat gesagt, jetzt gehst du und redest an meiner Stelle zum Volk und sagst ihnen, wenn sie nicht umkehren, dann wird in der Zukunft das und das passieren. Und leider ist das Volk nicht umgekehrt und darum ist dann das und das passiert in der Zukunft. Und darum haben wir manchmal so die falsche Vorstellung, dass Prophetie immer darum geht, die Zukunft zu voraussagen. Aber es ist eigentlich noch viel mehr, es ist eine Botschaft für eine Gruppe von Menschen oder für eine Einzelperson von Gott. Also Gabe von der Prophetie bedeutet, ich möchte mein Maul Gott auslehnen, dass er die Botschaft kann bringen zu der Zeit, wo er will. Wir haben noch andere Sachen wie Geisterunterscheidung. Das bedeutet, hey, kannst du erkennen, was Motiv und Dynamiken hinter Entscheidungen sind, zum Beispiel. Also gerade so in politischen Entscheidungen oder wenn Menschen Sachen wollen und Sachen machen. Menschen von der Geisterunterscheidung können Motiv erkennen und können einfach ein paar Schichten tiefer sehen, was genau los ist und was da genau am passieren ist. Oder die laufen in einen Raum und merken, das ist eine komische Stimmung, das stimmt etwas nicht und können dann schnell mal den Finger drauf legen, was das Problem ist und was sich müsste ändern. Die Menschen möchte ich auch mega ermutigen, zum Anfangen zu beten und kooperieren mit so Sachen. Wenn du merkst, hey, du läufst in einen Raum und die Tür geht auf und du merkst also, was ist da los? Wenn du so eine Person bist, fang an zu beten, wenn das passiert mit dir. Wenn du merkst, hey, ich nehme da etwas wahr, da ist irgendetwas, dann möchte ich dich einfach als ersten Schritt ermutigen, anfangen zu beten und das vor Gott zu bringen. Dann haben wir noch Zungenrede und Auslegung von der Zunge. Das ist die Liste nach 1. Korinther 12. Jetzt ist es wichtig zu sagen, die Liste ist nicht abschliessend und nicht vollständig. Paulus macht in anderen Briefen noch andere Listen. Wir haben im Epheser noch eine Liste. Wir haben auch im Römerbrief Listen. Aber wichtig ist einfach zu sagen, da gibt es eine Vielfalt von Geistesgaben. Und es gibt eine Vielfalt von Möglichkeiten, wie der Geist kann wirken durch uns und bei uns. Ich habe euch, ich habe es hier oben vergessen, ich hole es dann nachher noch, extra eine Zusammenstellung gemacht. Die Zusammenstellung ist 4 Seiten lang, mit einfach den verschiedensten Geistesgaben mal aufgelistet, mit jeweiligen Stellenangaben, ganz einer kurzen Definition. Für die Menschen, die sagen, hey, okay, ich möchte gerne mehr haben, ich möchte gerne nicht einfach nur der Zuschauer sein, der draußen stehen bleibt, sondern ich möchte interagieren mit dem, was ich da sehe. Das ist eine von den Möglichkeiten für dich, wie du anfangen kannst, einfach mehr wollen von diesen Geistesgaben und mehr lernen. Also, ich lege das nachher noch auf, Für die, die es interessiert, die können das gerne mitnehmen. Es hat auch noch ein paar Fragen zur Vertiefung, wie du das kannst einfach vertiefen kannst. Vielleicht ist das auch eine Idee, mal für eine Kleingruppenzeit oder so, wo man das kann miteinander durchgehen kann und miteinander einfach diesen Geistesgaben mal ein bisschen auf die Spur gehen. Okay, das ist so die Auslegeordnung. Welche Geistesgaben gibt es so? Wie könnte das so funktionieren? Jetzt kommen wir natürlich zu der wichtigen Frage, wie kann man das anfangen zu lernen? Wie genau kann ich Geistesgaben bekommen und anfangen anwenden und brauchen? Und ich habe mir da drei Möglichkeiten für euch überlegt. Wie können wir anfangen, Geistesgaben anwenden und brauchen? Also das Erste ist, es muss mit einem Sehnen anfangen. Es braucht eine Grundhaltung von der Bereitschaft von uns. Wir sagen immer wieder so schön, Jesus ist ein Gentleman, gell? Haben das sicher auch schon gehört. Der Heilige Geist ist genau gleich. Das ist der Parakletus. Das ist einer wie er. Er ist auch so. Er hat nicht einen anderen Charakter als Jesus. Und dementsprechend ist der Heilige Geist genauso ein Gentleman. Er geht nicht über deinen Willen darüber aus. Und wenn wir sagen, hey, lieber nicht, ist mir komisch, ist vielleicht gleich ein bisschen Hokuspokus, bin mir nicht so sicher, ob das für mich ist, sollen die Übermütigen machen und so. Wenn das unsere Grundhaltung ist, dann glaube ich von ganzem Herzen, dass der Heilige Geist das respektiert. Er zwingt uns zu nichts. Und darum braucht es eine Grundhaltung von der Bereitschaft. Eine Sehne, eine Grundkooperation mit dem Geist, weil das ist es am Ende des Tages. Geistesgaben anwenden ist kooperieren mit dem, was der Heilige Geist will machen durch mich. Ich bin in Kontrolle nach wie vor. Es ist immer noch ich, der auch entscheide und wo mit drin bin. Es läuft nicht einfach gegen meinen Willen durch mich durch, sondern es ist eine Kooperation. Und je mehr wir kooperieren, desto mehr kann der Heilige Geist dann wirken und brauchen durch uns. Also haben wir eine Grundsehnsucht, eine Grundbereitschaft, uns wollen zu brauchen lassen und auch Sachen zu wagen, die wir vielleicht vorher noch gar nie gewagt haben. Das ist gerade der zweite Punkt. Wir müssen den Geistesgaben auch anfangen, Raum geben. Und dort wird es jetzt ein bisschen gefährlich. Ich möchte mich erinnern an einen sehr prägnanten Gottesdienst, wo mir wahrscheinlich ein Leben lang sehr lebendig im Kopf wird bleiben. Das war noch in einem Jugendgottesdienst, wo wir gedacht haben, hey, komm, wir machen etwas Cooles, wir machen 3 10-Minuten Predigten. Und nachdem das 2 Leute Predigt hatten, wäre nachher ich dran gewesen mit der dritten 10-Minuten Predigt. Und ich habe dort einfach während dieser Zeit in diesem Gottesdienst plötzlich so das Gefühl gehabt, Micha, weißt du was, brauch die Zeit nicht, um einfach nochmal etwas zu sagen, weil was die anderen gesagt haben, ist mega gut gewesen, ist mega stark gewesen. Es braucht es jetzt wie nicht, dass ich auch nochmal gehe und nochmal etwas sage. Dann habe ich gedacht, okay, was machen wir denn Gott, oder? Ich meine, wir können jetzt nicht einfach 10 Minuten nichts machen oder ich einfach sagen, ja, keine Lust zum Predigen, machen wir etwas anderes. Und dort habe ich wirklich das Gefühl gehabt, dass das Geist Gottes gesagt hat, Micha, lad mich ein. Und sag unseren Leuten, wir sollen mal hören auf den Heiligen Geist, was er möchte machen. Und das war das erste Mal, als ich so etwas gemacht habe. Und es war auch ein Schritt, der mich etwas gekostet hat. Aber ich habe gedacht, also gut, dann machen wir das. Und ich bin vorgegangen und habe gesagt, hey, liebes Refill, wir wollen jetzt einfach hören, was der Heilige Geist sagt zu euch. Also wir machen es jetzt auf. Es ist jetzt nicht mehr nur ich. Und ob du es glaubst oder nicht, ist einer aufgestanden als allererstes und hat einfach laut angefangen in die Zunge zu beten im Gottesdienst. Einfach so richtig laut. Und ich sage euch, es ist mir kalter Rücken abgelaufen in dem Moment. Wenn du mich vorher gefragt hättest, Micha, was willst du, dass nicht passiert jetzt in diesen 10 Minuten, wenn du es aufmachst, das wäre es gewesen. Hat er gesagt, einfach alles ist gut, eindrücklich und prophetisch und so, alles super und hey, komm, wir singen das Lied und alles wäre gut gewesen, aber einfach nicht irgendetwas Komisches oder etwas, was unangenehm ist oder was wir nicht einordnen können. Und klar, oder? Das ist genau das, was passiert ist. Wenn du mich vorher gefragt hast, Micha, würdest du das zulassen? Also wenn die Person auf mich gekommen wäre, vor dem Gottesdienst, und mich um Erlaubnis gefragt hätte, das zu tun, hätte ich Nein gesagt. Hätte das nicht zugelassen. Das wär mir nicht wohl gewesen mit dem. Zum Glück hat mich keiner gefragt, nach meiner Erlaubnis. Weil was nachher passiert ist, ist etwas mega Cooles gewesen. Und Genau, nachdem dass die Person einfach dort laut in die Zunge rausgebetet hatte, ist er wieder abgehockt und ich bin dann da mit dem Mikrofon und dachte, okay, was mache ich jetzt, oder? Und dann habe ich einfach das gemacht, was halt in der Bibel steht, man soll machen, oder? Bin ich wieder vor und habe gefragt, okay, das war Zungenbeten, habe es kurz erklärt und dann gesagt, hat jemand eine Auslegung für die Zunge? Das ist das, was die Bibel sagt, soll man machen. Und dann ist jemand anders aufgestanden und gesagt, ja, also Auslegung habe ich nicht, aber ich bin im Moment in der STH, glaube ich, oder an der Uni, ich weiß es nicht mehr ganz genau, am Studieren und ich lerne dort gerade Althebräisch. Und was er gebetet hat, war Althebräisch gewesen. Also er hat das Schema gebetet, das ist das alte Gebet, wo Juden jeden Tag betet und das heisst Höre, O Israel, darum heisst Schema, das ist das erste Wort von dem Gebet. Und er hat eigentlich das gebetet, er hat mega schnell geredet, ich habe nicht alles verstanden, aber es ist definitiv althebräisches Gebet gewesen, nach der Bibel. Und dann habe ich die andere Person gefragt, hast du das gewusst? Hast du Althebräisch gelernt in deinem Leben? Keine Ahnung, ich habe nicht gewusst, was das ist und so. Und ich bin im Nachhinein so mega dankbar gewesen, dass ich dort in dem Moment nicht gefragt worden bin nach Kontrolle. Sondern dass ich einfach gesagt habe, hey, weißt du was, wir probieren das jetzt, ich habe den Eindruck, wir geben dem Raum. Und das bedeutet manchmal, dass man auch gewisse Risiken eingehen muss. Dass man einfach auftun muss und gewisse Sachen auch ablegen muss, wo mir persönlich unangenehm sind. Und ich glaube, das ist das Problem oder eine von den grossen Herausforderungen, die wir haben mit Geistesgaben. Es ist kooperieren mit dem Heiligen Geist. Es heisst auch, ein gewisses Maß am Heiligen Geist Raum geben, ihn machen. Und das ist nicht immer in unserer Komfortzone drin. Es ist eigentlich wie ein Sprachlernen. Es ist nicht wie ein Schalter umlegen, es ist wie ein Sprachlernen. Es ist sich ein Sehnen, ein Ausstrecken, ein Lernen von diesen Gaben und mit diesen Gaben umzugehen und die anzuwenden. Wenn man eine neue Sprache lernt, macht man am Anfang ziemlich sicher Fehler. Das ist mit Geistesgaben im Fall auch so. Man hat nicht jeden prophetischen Eindruck, den man bekommt, trifft den Nagel auf den Kopf. Und das ist okay. Wir dürfen und können in diesen Bereich drinnen wachsen und lernen. Wir müssen nicht gerade am Anfang alle flüssig können mit diesen Geistesgaben reden. Versteht ihr, was ich meine mit dem? Wir dürfen da auf einen Lernprozess uns einlassen und sagen, hey, ich bin dabei und ich will mich brauchen lassen. Das ist das Zweite, was wir machen können. Wir müssen dem Raum geben. Wir müssen gewisse Risiken eingehen. Wir müssen damit okay sein. Auch gewisse Sachen vielleicht nicht immer genau richtig gemacht haben. Solange wir einen demütigen Geist dabei behalten, denke ich, hat das absolut Platz. Und das Letzte, was mir auffällt aus der Bibel, was können wir machen, ist aus der Apostelgeschichte 19, Vers 1 bis 6. Dort lesen wir, wie der Paulus nach Ephesus kommt, auf seiner Reise. Während Apollos in Korinth war, reiste Paulus durch das kleinasiatische Hochland und kam nach Ephesus. Dort traf er einige Jünger. Er fragte sie, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr begonnen habt zu glauben? Nein, erwiderten sie, wir haben noch nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist schon gekommen ist. Also, schon eine taffe Frage, oder? So, hey, hast du den Heiligen Geist bekommen? So, was sage ich jetzt, oder? Und die sind ehrlich gewesen und haben gesagt, nein, keine Ahnung, was das ist, haben wir noch nie davon gehört. Wir haben nicht gewusst, dass das ein Ding ist, was es überhaupt gibt. Und dann habe ich ein paar Punkte eingefügt, weil jetzt diskutieren und darüber reden über Taufe. Also, der Paulus erklärt ihnen dann, dass sie, fragt sie auch nach der Taufe und sie sagen, ja, wir haben die und die Taufe bekommen. Und er erklärt ihnen nochmal Taufe. Und dann lesen wir im Vers 6, nachdem sie das gehört hatten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen. Das haben sie nämlich noch nicht gemacht oder noch nicht bekommen. Sie haben sich nicht auf den Namen Jesus taufen lassen. Und jetzt macht der Paulus das mit ihnen. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie. Sie beteten in fremden Sprachen und redeten, was Gott ihnen eingab. Ich glaube, das ist eines von den Dingen, die wir auch ganz einfach machen können, ist füreinander und miteinander beten. Einfach, hey, Du musst nicht der Paulus sein, um jemandem die Hand auflegen, weil die Kraft ist ja nicht im Namen Paulus, sondern die Kraft ist ja im Namen Jesus. Auf den Namen sind wir ja getauft. Und dementsprechend können du und ich genauso füreinander und miteinander beten. Wir können und sollen uns Hand auflegen und für die Erfüllung vom Heiligen Geist beten und einfach auch erwarten und glauben, dass die Gaben kommen und freigesetzt werden. Also das ist das Dritte, was wir machen können. Wir können Hand auflegen und füreinander, miteinander für die Geistesgaben beten. Okay, jetzt haben wir das Schaufenster gehabt, oder? Das war so die Auslegeordnung. Und jetzt sind wir bei der Frage, die Doris gestellt hat, oder? Am Anfang. Brauche ich denn das überhaupt, oder? Will ich das überhaupt, oder? Und häufig als Christen denken wir dann vielleicht die meisten Mal, ja, danke, nein, danke, ist gut, ich laufe weiter. Aber es war nice, gewesen, oder? Danke für die Auslegeordnung, aber ich brauche es nicht. Und jetzt möchte ich einfach ganz kurz dir sagen, warum dass wir das brauchen. Warum brauchen wir das? Und zwar brauchen wir das wegen dem 1. Korinther 14, Vers 1. Die Liebe soll also euer höchstes Ziel sein. Die Liebe soll unser höchstes Ziel sein. Und darum sollen wir nach der Gabe streben. Darum sollen wir nach prophetischen Eindrücken reden, weil wir unseren Nächsten lieben. Und wir können unserem Nächsten, wir können der Gemeinde einfach viel besser dienen, wenn wir unsere Geistesgaben einsetzen. Liebe Leute, ich brauche euch Dienen an mir. Darum sollt ihr Geistesgaben empfangen. Darum sollt ihr euch nach Geistesgaben streben. Darum sollt ihr euch nach dem sehnen. Darum sollt ihr füreinander beten und euch gegenseitig Hände auflegen und nach dem streben, aus Liebe zum Nächsten. Nicht zur Selbstdarstellung, nicht zum besser dastehen, sondern weil wir das brauchen. Ich brauche es, dass Menschen kommen und mir prophetische Eindrücke geben. Ich lebe von dem. Ich habe Situationen in meinem Leben erlebt, wo mir Wörter oder prophetische Gedanken, die mir vor Jahren gesagt worden sind, durchgetragen haben. Das ist so essentiell für den Leib Christi, zur Auferbauung der Gemeinde, dass wir unsere Geistesgaben brauchen und einsetzen. Aus Liebe zum Nächsten. Nicht zum besser sein, nicht zum geistlichen Überflüger werden oder zum können darstellen, wie krass wir sind oder was auch immer, sondern aus Liebe zum Nächsten. Und weil es Gott die Ehre gibt. Ein bisschen später im 1. Korinther 14, 24 lesen wir, und wie krass wäre das, wenn das noch mehr würde passieren bei uns im Gottesdienst. Wenn ihr dagegen alle in verständlichen Worten prophetisch redet und ein Ungläubiger oder Fremder kommt dazu, wird ihn dann nicht alles, was ihr sagt, von seiner Schuld überzeugen und in seinem Gewissen treffen? Was er bis dahin sich selbst nie eingestanden hat, wird ihm jetzt plötzlich klar. Er wird sich niederwerfen, Gott anbeten und bekennen. Gott ist wirklich mitten unter euch. Wenn wir unsere Geistesgaben einsetzen und anwenden, dann gibt das Gott die Ehre. Und Menschen werden erkennen, dass das nicht irgendwie einfach selber gemachte Sachen von uns sind, sondern es gibt Gott die Ehre. Es macht ihn gross. Und ich glaube von ganzem Herzen, Menschen sind angezogen zu dem. Und die merken, wow, da ist etwas, das ist nicht einfach nur Menschen, die nett sind zueinander, sondern da hat es eine Gottkomponente drin. Da sind Menschen in Kooperation mit Gott unterwegs. Und das gibt Gott die Ehre und gibt ihm Raum. Darum sollst du dich nach diesen Geistesgaben ausstrecken. Aus Liebe zum Nächsten und aus dem Wunsch, Gott die Ehre zu geben und ihm die Bühne zu geben. Ich überlege mir immer am Schluss von meinen Predigten praktische Anwendungen. Was können wir jetzt machen? Und das sind die zwei Punkte, die ich euch möchte ermutigen möchte. Und in die nächste Woche hinein senden. Betet miteinander. Wirklich. Legt euch Hände auflegen. Und betet für Erfüllung vom Geist. Dass Gaben mehr Raum verdienen. Studiere Geistesgaben. Vielleicht ist das für dich der einfachere Einstiegspunkt. Vielleicht sagst du, oh, das spürst du mich, fühlst du mich Zeugs und füreinander beten und so, ist mir komisch. Aber du kannst dich sehr gut mal mit dem Wort auseinandersetzen. Und du kannst deine Gaben nachstreben. Das sind die zwei Sachen, die ich euch wirklich möchte ermutigen möchte, in dieser Woche anfangen umzusetzen und zu tun. Ich lege dann die Studienunterlagen hinten noch auf, die ihr mitnehmen könnt und euch einfach in eurer eigenen Zeit und eurem eigenen Tempo nochmal damit auseinandersetzen. Okay, jetzt möchten wir übergehen, einsteigen in eine Zeit der Anbetung. Ich tue noch beten mit uns zusammen und dann tut der Hans uns leid in der Zeit der Anbetung. Heiliger Geist, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns so reich beschenkst. Dass du uns Gnadengaben gegeben hast. Dass es deine Gnade ist, die durch uns durchwirken kann. Und ich bitte dich jetzt einfach um einen frischen Wind von dir. Für eine frische Sehnsucht nach mehr von dir, Heiliger Geist. Dass wir mehr dürfen kooperieren und uns eins machen mit dem, was du willst. Schenk du uns ein Herz, dort, wo es vielleicht hart geworden ist, wieder weich machen. Schenk uns ein neues Sehnen nach deinem Wirken und deinem Handeln. Gib uns einen neuen Hunger nach den Gaben, die du für uns bereit hast. Und zeig uns, wie wir die können in unserem Alltag anfangen, umsetzen und anwenden. Jesus, dir gehört alle Ehre, dir gehört Lob und Preis. Du bist auf dem Thron und um dich geht's. Amen.